ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Qual der Wahl. Europa bestimmt sein Parlament.
So langsam wird's ja ein bisschen eng mit dem Wahlkampf. Wer jetzt noch kein Plakat aufgehängt oder den Stand seiner Partei vor dem Supermarkt aufgeschlagen hat, der kann es eigentlich auch gleich bleiben lassen. Wobei, gerade die letzten Meter im Wahlkampf können nochmal spannend werden. Die Aufmerksamkeit für diese Wahl ist kurz vorher normalerweise immer am größten. Deswegen fahren die Union, die Grünen und die Linke heute nochmal alles auf, was sie zu bieten haben und schließen dann ihren Wahlkampf offiziell ab. Die anderen Parteien machen mitunter noch bis Samstagabend weiter. Ja, und dann ist es soweit. Am Sonntag sind bei uns in Deutschland die Wahllokale geöffnet. Anderswo ging es allerdings schon los.
Nicht nur die Niederländer durften schon wählen, auch die Esten. In einem der kleinsten EU-Länder mit rund 1,3 Millionen Einwohnern wird schon im Internet fleißig abgestimmt. E-Voting ist vor allem bei den Jüngeren beliebt.
Ich halte es für zuverlässig und vertraue dem System sogar mehr, denn so kann sich schließlich niemand verzählen.
Andere machen es noch so wie früher auf Papier und mit Stift. Bei der Europawahl sind 27 Länder dabei, 360 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. In Tschechien wird heute und morgen gewählt. Die allermeisten machen es aber auch wie wir, sie wählen am Sonntag. Und die Endergebnisse dürfen in allen Ländern erst am Sonntagabend veröffentlicht werden. Bisher schon sind die Machtverhältnisse im Europaparlament fragil. Stabilität brachte eine Art große Koalition. Bisher liegt nur die Prognose für die Niederlande vor. Das Endergebnis gibt's erst am Sonntagabend. Doch die lässt auf Verluste für Geert Wilders rechtspopulistische Partei schließen, die die Parlamentswahlen im November noch gewonnen hatte. Ob sich daraus Rückschlüsse auf andere Rechtsaußenparteien in Europa ziehen lassen, ist unklar. Im Europaparlament bietet sich kurz vor der Wahl hier ein zersplittertes Bild. Die Parteienfamilie Identität und Demokratie, zu der auch Wilders gehört, hatte unlängst die AfD aus ihren Reihen verbannt. Die zweite Parteienfamilie von rechts wird von den Politikern der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni dominiert. Die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei, zu der auch die Union gehört, Ursula von der Leyen, hatte sich für eine vorsichtige Öffnung in Richtung Meloni ausgesprochen.
And she is clearly pro-European and pro-rule of law, if this holds, and then we offer to work together.
Darüber wurde intensiv diskutiert vor der Wahl. Und davor warnen die Sozialdemokraten und ihr Frontmann aus Luxemburg, Nicolas Schmidt.
I wonder what is pro-Europe for you.
Wie auch immer gewählt wird, es dürfte komplizierter werden, tragfähige Mehrheiten zu schmieden. Der belgische EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Aufgabe, nach der Wahl einen Personalvorschlag für die Spitze der EU-Kommission zu machen. Die letzte Entscheidung liegt aber beim Europaparlament. Für Charles Michel steht eine inhaltliche Neujustierung an.
The time has come to create a real union of defense.
Die EU müsse zu einer starken Verteidigungsgemeinschaft werden. Mit welchem Personal und mit welchen Mehrheiten im Europaparlament, all das wird sich nach der Wahl entscheiden. Voll wird es auf jeden Fall mit 720 Europaparlamentariern. 1979 nach der ersten Europawahl waren es noch 410.
Ein Bericht von unserem EU-Korrespondenten Andreas Meyer-Feist. Unsere Nachbarn in den Niederlanden waren schneller. Die durften gestern schon ihre Stimme abgeben bei der Wahl zum Europaparlament. Das geht immer über mehrere Tage. Wir in Deutschland sind am Sonntag dran. Insgesamt können in der Europäischen Union rund 350 Millionen Menschen mitmachen. Das sind so viele wie nie zuvor. Und damit gilt diese Europawahl als eine der größten Wahlen der Welt. Können wir ein bisschen stolz drauf sein. Und noch was anderes ist besonders in diesen Tagen. Die Europawahl scheint dieses Mal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen als früher. Das haben wir schon im Wahlkampf gemerkt. Da ging es doch immer wieder um die Frage, wie weit rechts Europa denn inzwischen steht und ob wir das auch am Sonntag merken. Darüber habe ich mit Sophie Pornschlegel gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin bei der Denkfabrik Europe Jacques Delors in Brüssel. Frau Pornschlegel, würden Sie sagen, jawohl, diese Europawahl, das ist eine Richtungswahl dieses Mal.
Alle Wahlen sind Richtungswahlen und die Europawahl ist genauso eine Richtungswahl. Ganz oft wird gesagt, dass die Europawahl weniger relevant ist. Das ist im Grunde ein Test, ist auch für nationale oder regionale Wahlen. Ich finde es immer ein bisschen traurig, weil es ja tatsächlich ein Parlament ist, das wir wählen in Brüssel und in Straßburg. Und diese Parlamentarier haben dann in den nächsten 5 Jahren auch viel zu entscheiden.
Was ist denn die Richtung, um die es da geht in Ihren Augen?
Es geht um die grundsätzliche Zukunft der Europäischen Union, wie wir weitermachen wollen, welche Prioritäten wir setzen müssen. In den letzten 5 Jahren gab es ja sowohl eine Corona-Pandemie als auch einen russischen Angriffskrieg. Darüber hinaus gab es den Green Deal, die digitale Transformation. Also es gibt Massen an Themen, die bearbeitet werden müssen. Und dazu reicht die nationale Ebene nicht aus, weil wenn es darum geht, zum Beispiel die grüne Transformation hinzubekommen, dann sind Frankreich, Deutschland, die Slowakei, die Niederlande zu klein im Vergleich zu China oder den Vereinigten Staaten. Das heißt, wir profitieren mehr davon, wenn wir eben zusammen Sachen entscheiden. Und die Frage ist jetzt auch mit dieser Europawahl, es ist nicht nur die Europawahl, die wichtig ist, sondern eben danach auch was passiert. Weil basierend auf dieser Wahl wird dann die neue Kommissionspräsidentin oder der Präsident gewählt, die verschiedenen Spitzenposten werden verteilt und die Prioritäten werden eben festgelegt. Und da ist die Frage, gibt es eine Priorität auf Verteidigung, auf Wettbewerbsfähigkeit, auf Klimaschutz? Das ist eben jetzt die große Frage.
Da ist das Stichwort nämlich schon gefallen. Vor 5 Jahren bei der letzten Wahl zum Europaparlament, da hat der Wahlkampf doch ziemlich stark im Zeichen des Klimawandels gestanden. Die Grünen in Deutschland konnten damals mehr als 20% erreichen. Dieses Mal ist das Thema ziemlich weit unten auf der Liste. Warum eigentlich? Denn den Klimawandel haben wir ja immer noch.
Ja, den haben wir immer noch. Und dass der unten auf der Liste ist, das stimmt gar nicht. Ich weiß gar nicht, woher das genau kommt, weil man sich anschaut, was in den Umfragen, welche Themen für die Menschen wichtig sind, dann ist es natürlich nicht mehr an erster Stelle. Aber es bleibt trotzdem noch an 3., 4., 5. Stelle, und zwar europaweit. Und das bedeutet schon, dass wir weiterhin einen Green Deal brauchen. Wir brauchen weiterhin Klimaschutzmaßnahmen. Und vor allem müssen wir auch die Gesetzgebungsprozesse, die durchgekommen sind, auch umsetzen. Und diese Umsetzung, da wird es auch nochmal ganz schön viel zu tun geben. Das heißt, es ist nicht komplett vom Tisch, würde ich sagen. Aber es stimmt natürlich, dass die Fragen gerade von Verteidigung, von Wettbewerbsfähigkeit, von Industriepolitik jetzt weiter oben auf der Agenda stehen. Ja. Einfach aufgrund des geänderten politischen Kontext.
Und Sie haben das schon gesagt, auch die Frage von Krieg und Frieden ist, was viele Leute natürlich bewegt. Wir sehen auch in den Meinungsumfragen, in einigen zumindest, dass so 25% der Abgeordneten nach dieser Wahl aus rechtspopulistischen oder sogar rechtsextremen Parteien kommen könnten. Die sind dann ja in der Regel skeptisch eingestellt gegenüber der Europäischen Union in ihrer aktuellen Form, wenn nicht sogar Gegner der EU. Was würde das bedeuten für die künftige Politik in Europa, wenn es denn so kommt?
Ja, das ist kein gutes Zeichen, weil es im Grunde eine Aushöhlung von innen bedeutet. Es gibt relativ wenige Rechtsextreme, die inzwischen sagen, wir wollen komplett aussteigen aus der EU, weil die ganz genau wissen, dass sie davon profitieren. Die sagen das nur nicht so laut. Unter anderem hat es zum Beispiel Viktor Orban sehr gut verstanden, der ja immer auf die EU und Brüssel schießt und trotzdem die ganzen Förderfonds bekommt und trotzdem irgendwie weiß, was er davon hat, in der EU zu sein. Also im Grunde ist es reiner Populismus. Es hilft aber relativ wenig weiter, wenn eben die Leute nicht so konstruktiv miteinander arbeiten. Und vor allem hilft der Nationalismus nicht, weil in der EU geht es vor allem darum, Kompromisse zu finden. Und es bedeutet eben manchmal auch, Sachen halt nicht genauso umzusetzen, wie man sie gerne hätte, weil man eben langfristig versteht, dass man selber davon profitiert.
Das ist ja immer schwierig, diese Kompromissfindung. Darüber berichten wir auch immer wieder. Und viele halten den europäischen Gedanken ja immer gerne hoch, also in Sonntagsreden, passend zur Wahl. Aber haben wir in der EU nicht inzwischen so ein Bündnis von Ländern, die ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen und auch möglichst viele Gelder aus dem EU-Topf haben wollen?
Ja, mit Ungarn ja, aber ich würde nicht sagen, dass sie die einzigen sind. Also Deutschland verteidigt in Brüssel auch seine nationalen Interessen und kriegt das auch extrem gut hin. Man denkt an Verbrennermotoren oder Lieferkettengesetz. Und das ist auch natürlich absolut legitim. Die Frage ist natürlich, wie man es macht und ob man eben ein konstruktiver Partner ist oder eben nicht.
Also Streiten und um den Kompromiss, das ist an sich ja nichts Verkehrtes.
Genau, das ist nichts Verkehrtes und es ist auch konfliktbeladen, ist auch immer weiter konfliktbeladen, weil eben viel mehr redistributive Fragen jetzt im Vordergrund stehen.
Das heißt?
Es geht also, wie gesagt, um große Fördertöpfe, es geht um sehr viel Geld und es geht auch um Grundsatzentscheidungen, eben wie Krieg und Frieden, ob wir die Ukraine weiter unterstützen, ob sie Teil der EU werden dürfen. Und das sind eben keine kleinen Fragen. Und deswegen ist es politisierter und deswegen muss man eben noch weiter eben gucken, was Brüssel macht, aber eben auch sicherstellen, dass gerade die nationalen Regierungen proeuropäisch sind und verstehen, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, Kompromisse zu finden.
Das wird eine ganz schön wilde Sache am Sonntag. Insgesamt treten hier in Deutschland mehr als 1400 Kandidatinnen und Kandidaten an bei der Europawahl. Aber nur 96 von denen werden am Ende einen Sitz bekommen im Europäischen Parlament. So viele Mandate entfallen auf Deutschland. Ein harter Wettbewerb also, da zählt tatsächlich jede Stimme. Wenn wir uns die neuesten Meinungsumfragen von Infratest DIMAP anschauen dazu, dann dürfte die Union die meisten Abgeordneten nach Brüssel schicken bzw. Straßburg. Im Deutschland-Trend der vergangenen Woche kommt die Union auf 29%. Die Konservativen liegen also vorne. Dahinter kommen dann SPD, Grüne und AfD. Alle ungefähr gleich auf bei 14 oder 15%. Wie gesagt, nur eine Umfrage und sie gilt auch nur für Deutschland. Und deswegen habe ich mit Manuel Müller gesprochen. Der hat den Blick auf die Umfragen in der gesamten Europäischen Union. Er ist Historiker und Politikwissenschaftler am Finnish Institute of International Affairs in Helsinki. Herr Müller, wenn wir also mal den Blick weiten, wer liegt denn momentan insgesamt vorne in den Meinungsumfragen?
Ja, gesamteuropäische Umfragen gibt es ja nicht, aber es gibt natürlich Sitzprojektionen, die auf nationalen Umfragen aus allen Mitgliedstaaten basieren. So eine Sitzprojektion mache ich auch selbst alle 8 Wochen.
Sitzprojektion ist ein schöner Begriff, also wird einfach ausgerechnet, wie viel Sitze welche Partei aus welchem Land bekommen würde.
Ganz genau. Man nimmt die nationale Umfrage und rechnet dann auf dieser Grundlage die Sitzverteilung erst für jedes Land und dann natürlich für die EU insgesamt. Und ja, nach der letzten dieser Sitzprojektionen liegt tatsächlich auch europaweit die Europäische Volkspartei, also die europäische Dachpartei der deutschen CDU-CSU, mit deutlichem Vorsprung vorne, gefolgt dann von den Sozialdemokraten und dann ungefähr gleich auf die Liberalen und die beiden Rechtsfraktionen.
Ja, jetzt wird ja schon seit Wochen von einem möglichen Rechtsruck im Europäischen Parlament gesprochen, was immer das auch genau heißen mag. Wird das denn durch die Umfragen, durch diese Projektion bestätigt?
Ja, also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die rechten Parteien europaweit mehr Sitze haben werden, als sie das im bisherigen alten Parlament haben. Dieser Rechtsruck hat sich etwas abgeschwächt jetzt während des Wahlkampfs. Also tatsächlich haben in einigen Ländern die rechten Parteien während des Wahlkampfs nochmal ein bisschen an Fahrt verloren. Aber insgesamt werden sie schon deutlich stärker werden, als sie es bisher waren.
In welchen Ländern sind denn diese rechtspopulistischen oder auch rechtsextremen Parteien denn besonders stark?
Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die man in sehr vielen Mitgliedstaaten beobachten kann. In einigen Ländern hat das natürlich schon früher begonnen. Etwa in Frankreich gibt es jetzt schon länger das Rassemblement National als eine der 2 großen Parteien im Land. Jetzt in den letzten Jahren sind die Zugewinne der Rechten in Deutschland besonders stark gewesen mit der AfD. Aber eben es ist nichts, was sich eben auf einzelne Mitgliedstaaten beschränkt, sondern etwas, was man tatsächlich fast überall beobachten kann.
Das ist interessant. Gibt es da keine Länder, die da ausscheren, wo das gar kein Thema ist?
Also es gibt einige, sehr wenige, in denen es kein Thema ist. Malta in Irland, in der Wallonie in Belgien, da gibt es keine starken Rechtsparteien. Aber in den allermeisten Ländern hat sich inzwischen tatsächlich zumindest eine, manchmal auch 2 Parteien im Rechtsaußenspektrum etablieren können.
Jetzt wird ja auf den Wahlplakaten häufig mit bekannten Gesichtern geworben, mit Köpfen, die wir kennen sollen und die uns möglichst für diese oder jene Partei begeistern sollen. Aber lassen Sie uns mal allgemein auf die Themen schauen, die in diesem Europawahlkampf eine Rolle gespielt haben. Welche sind das denn gewesen?
Es gibt tatsächlich ein ziemlich breites Themenspektrum, das eine Rolle gespielt hat. Europaweit hat natürlich die Konfrontation zwischen Klimapolitik und Agrarinteressen etwas, was man auch wieder in vielen Ländern beobachten konnte. Landwirtinnen und Landwirte sind in vielen Mitgliedstaaten schon ziemlich früh auf die Straße gegangen, haben gegen Umweltschutzvorgaben protestiert. Umgekehrt gab es dann aber auch eine Reaktion, dass eben doch die Bedeutung der Klimapolitik wieder hervorgehoben wurde. In Deutschland etwa mit den Hochwassern, die das jetzt nochmal sehr stark vergegenwärtigt haben. Also das ist ein Thema, das in unterschiedlichen Mitgliedstaaten diskutiert wurde. Dann natürlich die Außenpolitik, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza.
Also doch ein relativ breites Spektrum tatsächlich.
Ja.
Können Sie schon irgendwie erahnen aus den Daten, die Sie vorliegen haben, welche Mehrheiten wir im künftigen Europäischen Parlament haben könnten? Also welche Koalitionen sich da auch finden könnten?
Bis jetzt ist es im Europäischen Parlament ja immer so gewesen, dass es themenspezifisch unterschiedliche Mehrheiten gibt und die meisten Entscheidungen wurden getroffen auf Grundlage einer Art großen Koalition zwischen eben der EVP, der großen Mitte-Rechts-Fraktion, Sozialdemokraten, Liberalen und oft noch den Grünen dazu. Es gab bis jetzt aber noch eine alternative Mehrheit, eine Mitte-Links-Mehrheit aus Sozialdemokraten, Linken, Grünen und Liberalen, die in manchen Fragen, zum Beispiel der Klimapolitik, sehr wichtig war. Und nach den jetzigen Umfragen sieht es sehr stark so aus, als ob es diese linke Mehrheit in Zukunft nicht mehr geben wird. Das impliziert also schon mal einen Rechtsruck, weil künftig immer die EVP notwendig sein wird, um eine Mehrheit zu bilden, wenn die Umfragen sich bestätigen.
Die EVP mit Ursula von der Leyen, also der deutschen Kommissionspräsidentin, die hat ja auch in den vergangenen Wochen angedeutet, sich im Zweifel auch von durchaus Rechtspopulisten wählen zu lassen. Da gab es ja auch diese Annäherung an Italien. Hat das unter dem Strich eher geschadet oder genutzt? Was meinen Sie?
Das ist auf jeden Fall etwas, was für Unruhe innerhalb dieser großen Koalition der Mitte gesorgt hat. Dieser Versuch der EVP, Stimmen von rechts mitzunehmen, um etwas weniger abhängig zu sein von dem linken Flügel der Sozialdemokraten und den Grünen. Das ist aber etwas, was dann tatsächlich eben zu starken Gegenreaktionen geführt hat und zu Ankündigungen von Sozialdemokraten und Grünen, dass sie Ursula von der Leyen nicht wiederwählen werden, wenn sie eben bei dieser Öffnung nach rechts bleibt. Und das wird etwas, was nach der Wahl jetzt sicher sehr spannend zu beobachten sein wird, wie weit die EVP bei diesem Rechtsöffnungskurs bleibt oder ob sie ihn eben aufgibt und sich auf das einlässt, was Sozialdemokraten, Liberale und Grüne jetzt schon seit einer Weile fordern, einer klaren Erklärung, möglicherweise einer schriftlichen Vereinbarung, dass man eben in Zukunft nicht mit den Rechtsparteien kooperieren wird.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Am Sonntag wird gewählt in Europa und jetzt so kurz vor knapp wollen heute viele Parteien nochmal ein letztes Ausrufezeichen setzen im Wahlkampf. Am Abend treten in München zum Beispiel EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf und der CDU-Vorsitzende Merz. Die Sozialdemokraten wiederum feiern gerade in Trier ihr Europafest mit Spitzenkandidatin Barley. Fernab der großen, bekannten und etablierten Parteien treten aber auch rund 20 kleine Parteien an und sonstige Vereinigungen. Da es dieses Mal wieder keine Sperrklausel gibt, machen sich viele von ihnen Hoffnungen. Zu Recht. Unser landespolitischer Korrespondent Sebastian Jakob hat den ehemaligen EU-Abgeordneten Nico Semsrott getroffen. Er saß für die Satirepartei Die Partei im Europaparlament. Er ist also ein Fan von kleinen Parteien, aber keiner von den Strukturen der Europapolitik.
Und ich sage jetzt nicht, dass die folgenden Menschen, die ich hier vorstelle, korrupt sind. Ich sage nur, dass wenn ich korrupt wäre, das genauso machen würde wie die.
Die Show in Berlin ist ausverkauft. Nico Semsrott tourt mit seinem Buch Brüssel sehen und sterben durchs Land. Seine Zeit als Abgeordneter hat er schriftlich festgehalten. 5 Jahre lang saß er für die Satirepartei Die Partei im EU-Parlament. Da es auch 2019 keine Sperrklausel gab, hatte er es als einer von 2 Abgeordneten mit nur 2,4% der Stimmen reingeschafft.
Für mich war einfach der satirische Ansatz deshalb richtig, weil ich ein Experiment wollte in Sachen Kommunikation. Und was der EU sehr eindeutig fehlt, ist Öffentlichkeit und der direkte Draht zu den Menschen da draußen.
Der 38-Jährige provoziert nicht nur gerne jetzt in seinem Buch, auch in Brüssel macht er auf sich aufmerksam. Beispielsweise, als er vollbeklebt mit Stickern von Unternehmensberatungen Kommissionspräsidentin von der Leyen als nicht unabhängig kritisierte.
Auch Kleinparteien können Impulse reinsenden, gerade auch wenn sie in eine Fraktion mit einem bestimmten Anliegen gehen, können sie da auch die Meinungen beeinflussen. Und ja, grundsätzlich ist es so, für Macht muss man sich eben organisieren und alle Parteien oder sehr viele Parteien, die es heute gibt, haben als Kleinparteien angefangen. Und ich finde, das ist super, dass es die Demokratie gibt, die solche Versuche möglich macht.
Um inhaltlich mehr zu erreichen, hat sich Semsrott der Fraktion der Grünen angeschlossen. Durch die fehlende Prozenthürde schafft man es zwar leichter ins Parlament, 2019 reichten in Deutschland 0,7%, man kann aber alleine nur schwer etwas durchsetzen, sagt auch der Politikwissenschaftler Christian Stecker von der TU Darmstadt.
Einzelne Abgeordnete haben es immer schwer, man hat begrenzte Rederechte, man hat keine Abstimmungsrechte in den Ausschüssen, deswegen ist der Einfluss einzelner Abgeordneter einfach begrenzt, man muss sich zu einer Fraktion zusammenschließen, um überhaupt Effekt auf Politik ausüben zu können.
34 Parteien stehen in Hessen zur Wahl, die meisten von ihnen sehr klein. Sie vertreten die gesamte politische Bandbreite. Einige gibt es seit Jahrzehnten, andere treten erstmals an, manche mit nur einem Thema. Für sie alle ist die kommende Europawahl die letzte ohne Prozenthürde. Deshalb seien einige von ihnen in Goldgräberstimmung, meint Professor Stecker.
Ab 0,5% der Stimmen bekomme ich für jede zusätzliche Stimme, die ich einsammle von den Wählerinnen und Wählern, Geld überwiesen im Rahmen der Wahlkampfkostenerstattung. Und das ist häufig mehr, als ich in den Wahlkampf investiert habe.
Ab 2029 wird in Deutschland mindestens eine 2%-Hürde gelten. So sieht es ein EU-Beschluss vor, der auf Bundesebene bestätigt wurde. Genaue Höhe noch unklar. Nico Semsrott würde die Hürde aber gerne weglassen. So hätten kleinere Parteien höhere Chancen. Er selbst tritt allerdings nicht mehr zur Wahl an. Er steht lieber auf der Bühne und rechnet mit den Strukturen der Europapolitik ab.
Die EU ist ein Riesenverbund. 350 Millionen Menschen dürfen am Sonntag oder bis Sonntag ihre Stimme abgeben bei der Europawahl. Zum Vergleich, in den USA waren bei den letzten Midterms gerade mal 160 Millionen Wählerinnen und Wähler registriert, also weniger als die Hälfte. Es geht also um die Belange vieler, vieler Menschen. Und es geht inhaltlich um viel in turbulenten Zeiten mit Kriegen, Autokraten, Rechtsruck, einer Demokratie, die von inneren Feinden verächtlich gemacht wird. Am Ende geht es aber auch um Macht und Sitze. Und deshalb schaut auch die Bundespolitik natürlich gespannt auf den Wahltag am 9. Juni. Uli Haug in Berlin habe ich gefragt, speziell für die Ampel wird das wichtig. Allen drei Parteien werden ja Verluste vorausgesagt gegenüber der Bundestagswahl. Ist die Europawahl also auch ein Zeugnis für die Bundespolitik?
In gewisser Weise würde ich sagen, ja, denn es hat im Wahlkampf eben auch eine Vermischung zwischen Europa und bundespolitischen Themen gegeben. Und die Parteien ja auch selbst haben beispielsweise die SPD vehement mit dem Kanzler geworben auf Plakaten in Wahlwerbespots. Die Grünen haben es ähnlich gemacht. Aber der Kanzler oder eben auch der Vizekanzler Habeck, die werden natürlich nicht für Brüssel gewählt werden. Auf der anderen Seite, die Opposition hat teilweise die Wahl selbst zur Abrechnung mit der Ampel stilisiert. Und wenn man dann die Ampelergebnisse mit der Bundestagswahl 2021 vergleicht, dürfte es schlechter werden. Es ist aber auch eine Frage der Blickrichtung. Wenn man sie nämlich mit der letzten Europawahl vergleicht, könnte es dann nicht ganz so schlimm aussehen für die SPD. Damals hat man allerdings auch nicht den Kanzler gestellt. Die Grünen könnten aber trotz allem die großen Verlierer werden.
Der Kanzler gibt sich oft unbeeindruckt, aber Umfragen zufolge rutscht seine SPD vermutlich auf 14 oder 15% ab. Mhm. Wird das die SPD so einfach hinnehmen oder ist damit Protest mit Unruhe, mit Standortdiskussionen in der Partei zu rechnen?
Naja, wenn man bei 15% landet, dann kann und dann wird man nicht zufrieden sein. Dann kommt aber wahrscheinlich dieses Argument, was ich gerade angedeutet hat. Also dann fängt man damit an, dass man das Ergebnis mit der Europawahl 2019 vergleicht und da ist man etwa bei 15,8% gelandet. Aber wenn es dieses Ergebnis als Kanzler, als Regierungspartei gibt und man nochmal deutlich schlechter wird, dann wird eben, glaube ich, schon die Unruhe größer werden. Allerdings wird es nicht so weit kommen, dass man den Kanzler jetzt irgendwie in Frage stellt. Aber es kann natürlich sein, dass beispielsweise der Ukraine-Kurs als mögliche Ursache ausgemacht wird und dass da dann wahrscheinlich die Fragen etwas größer werden, die im Raum stehen und da vielleicht es auch Gegenwind aus der Fraktion geben kann.
Die Europawahl als Stimmungstest womöglich für die Ampel. Sollte es denn so kommen, wie Umfragen sagen, was würde das für die Ampelregierung bedeuten? Ist mit einem Politikwechsel dann zu rechnen? Wird danach an gewissen Stellschrauben gedreht oder gibt es vielleicht weniger Streit in der Koalition?
Also weniger Streit, schwierig, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wir natürlich im Moment diese Diskussionen um das liebe Geld haben. Wir haben keinen Haushalt für 2025. Ziel des Finanzministers und der Regierung war ja irgendwie bis zur Sommerpause da zumindest mal einen Entwurf vorzulegen. Im Moment gibt es auch schon erste Stimmen, die sagen, naja, das wird wieder nichts und das Ganze zieht sich dann irgendwie in die Sommerpause rein und in den Herbst und so weiter und so fort. Also insofern glaube ich, die Themen und vor allem der Geldmangel ist so groß, dass man weiter streiten wird. Aber vielleicht setzt man tatsächlich nochmal andere Prioritäten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja gleich wieder den nächsten Wahlkampf. Wir haben die drei wichtigen Wahlen in Ostdeutschland, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Insofern kann das vielleicht eine disziplinierende Wirkung haben.
Ist die Europawahl denn auch ein Stimmungstest dafür, für die Landtagswahlen im Osten Deutschlands, oder ist das nur schwer vergleichbar?
Also es wird sicherlich Ableitungen geben. Die Strategen werden sich das anschauen. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja gesagt, am Sonntag stimmen 350 Millionen Europäer ab. Und im Herbst haben wir dann die zwar wichtigen, aber doch in kleinen Bundesländern stattfindenden Wahlen. Insofern kann man es nicht ganz vergleichen. Aber ich sag mal so, wenn diese eher einfach, in Anführungsstrichen, einfach strukturierte Ukraine-Politik von AfD und Sarah Wagenknecht verfängt, dann wird man sich insbesondere in der SPD natürlich die Frage stellen, ob das der richtige Kurs ist, den man im Moment fährt. Das kann sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen mit Blick auf die Ostwahlen.
Stichwort AfD. Bei der Europawahl wird ja mit einem Rechtsruck gerechnet in Europa. Die AfD ist ja kürzlich aus ihrer Europafraktion herausgeworfen worden. Wie wichtig ist für Sie die Europawahl, bei der Ihre Spitzenkandidaten im Wahlkampf wegen etlicher Skandale ja gar nicht mehr auftreten durften?
Also die beiden Spitzenkandidaten durften nicht mehr auftreten, Herr Büstron und Herr Grah. Aber wenn man sich die letzten Umfragen anschaut, dann hat es einen Rückgang in den Zahlen gegeben. Sie ist deutlich abgesunken, aber es gibt eben auch gefestigte AfD-Wähler, die sind offenbar unbeeindruckt, und wenn die an die Urne gehen, dann wird die AfD ihr Ergebnis, was sie 2019 bei den Europawahlen erreicht hat, nochmal deutlich verbessern, und das trotz all dieser Skandale.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.